Vielleicht wundern sich die eine oder andere Kundin eines bekannten Baumarktriesen, dass man Kreissägen und Geranientöpfe zwischen den soliden Ziegelmauern einer ehemaligen Werkhalle beziehen kann. Denn wo heute HeimwerkerInnen nach Werkzeugen und Baumaterialien suchen, stand in der Erzherzog-Karl-Straße 127 im 22. Bezirk einer der größten Werke für Industrie- und Anlagenbau, die Wagner Biro AG. Als ehemaliges deutsches Eigentum wurde das Werk nach einer Phase der sowjetischen Verwaltung in den Besitz der Republik Österreich überführt und somit verstaatlicht. Am Höhepunkt Anfang der 1970er Jahre beschäftigte die verstaatlichte Industrie über 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter und bildete das Rückgrat der österreichischen Industrie. Mit der Krise der Rohstoffproduktion und aufgrund verschiedener Fehlentscheidungen in Politik und Management wurde die verstaatlichte sukzessive zerschlagen und aufgelöst. Damit gingen auch in Wien tausende Industriearbeitsplätze verloren und führte zu massiven sozialen und politischen Verwerfungen. Welche enorm wichtige Rolle die verstaatlichte Industrie für Österreich und auch für Wien spielte, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, Walter, wie in der Einleitung schon angedeutet, wir reden ja gerade viel von Krise und von Neubeginn. Und es geht quasi um etwas, was eigentlich immer spannend war, aber gerade wieder spannend wird, nämlich die Wirtschaftsform, die Form unserer Wirtschaft.
Ja, und da sprechen wir heute auch über die verstaatlichte Industrie und welche ungemein wichtige Bedeutung die eigentlich in der Zweiten Republik hatte. Und wahrscheinlich kann man da schon von einmal ausgehen, dass ohne der verstaatlichten Industrie der Wirtschaftsstandort Österreich nicht so dastehen würde, wie er auch jetzt dasteht.
Dafür haben wir einen ausgewiesenen Experten und Zeitzeugen eingeladen. Da freuen wir uns ganz besonders, Ferdinand Latziner. Ferdinand ist Ökonom, hat sich wissenschaftlich mit der verstaatlichten Industrie beschäftigt, war aber natürlich auch Politiker, Kabinettschef unter Bruno Kreisky, Staatssekretär, Minister für Verkehr und verstaatlichte Industrie und vor allem der längst dienendste Finanzminister der Zweiten Republik. Hallo Ferdinand.
Einen schönen guten Tag.
Ja, Ferdinand, habe ich dir in der Vorstellung recht getan?
So, ich bin nicht der längst dienende Finanzminister, sondern ich bin an der zweiten Stelle. Aber es gibt ja keine Olympiade der Finanzminister, also daher ist es ziemlich egal.
Vor allem aber warst du Finanzminister Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre und das war ja eine relativ wichtige Phase jetzt für Österreich im Hinblick auf den verstaatlichten Sektor. Also wir reden da über Krise, da werden wir dann später noch dazu kommen. Starten werden wir wahrscheinlich erst einmal mit dem Beginn der verstaatlichten Industrie in Österreich.
Richtig, dann fangen wir mit der Geschichte der verstaatlichten Industrie an. Diese verstaatlichte Industrie gab es ja vor 45 ja nicht, aber nach 45 gibt es Diskussionen, wie man dieses zerstörte Land auch wirtschaftspolitisch wieder aufstellt und repariert und da spielt die verstaatlichte ja eine eminent wichtige Rolle.
Es gab tatsächlich einen Vorläufer der verstaatlichten Industrie in den 20er Jahren. Und zwar waren das die gemeinwirtschaftlichen Anstalten. Also etwa im Arsenal war es metallverarbeitende Industrie, es war aber auch Schuhproduktion. Es waren vor allem ehemals militärerarische, hieß das damals, also dem Militär zugeordnete Industriebetriebe. Man hat damals sogar im Arsenal ein Stahlwerk gebaut. Das ist während des Ersten Weltkriegs gar nicht mehr fertig geworden. Und natürlich war das eine verrückte Idee. Dort, wo es keine Kohle und kein Eisenerz gibt, und mitten in einer Stadt ein Stahlwerk hinzustellen. Aber das war ausschließlich aus militärischen Gründen. Die Verstaatlichte nach 1945 hat in Wirklichkeit ganz andere Gründe. Einer war ein sehr pragmatischer. Es gab damals zu dieser Zeit kaum jemanden, der die Industriebetriebe, die entweder zerstört waren durch den Bombenkrieg oder durch Demontagen, durch die Besatzungsmächte, wesentlich eingeschränkt waren, hätte wieder aufbauen können. Außerdem ging es darum, diese Betriebe von Kriegswirtschaft auf Friedenswirtschaft umzustellen. Es gab also in Wirklichkeit keine Alternative dazu, dass der Staat diese Unternehmen rekonstruieren und wieder aufbauen musste und konnte. Das ist mit ein Grund dafür, dass damals auch die bürgerliche Seite, die ja normalerweise staatlichem Eigentum außerordentlich skeptisch gegenübersteht, durchaus bereit war, bei den Verstaatlichungsmaßnahmen mitzugehen. Das heißt, damals wurde de facto die gesamte Grundstoffindustrie in Österreich, also das beginnt mit Eisen und Stahl, Kohle, aber auch der Grundchemie zum Beispiel. Es wurden aber auch einige verarbeitende Unternehmungen vom Staat übernommen, und zwar vor allem deshalb, weil sie ja sehr in einem hohen Maße von deutschen Unternehmungen übernommen worden waren während des Krieges oder gegründet wurden. Also etwa die Hermann-Göring-Werke in Linz, die sind dann zur Voest gewandelt worden. Es ist das Aluminiumwerk damals unter der Nazi-Herrschaft gegründet worden. Viele Unternehmungen, vor allem natürlich der Rüstungswirtschaft, sind damals in Österreich errichtet worden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Österreich war damals nicht in der Reichweite der alliierten Bomber. Erst als die Alliierten in Italien große Geländegewinne gemacht haben, ist Österreich und sind damals auch die Industrieunternehmungen bombardiert worden. Das heißt, Österreich hatte einen großen Teil der Rüstungswirtschaft Deutschlands in dieser Zeit auf seinem Gebiet, und die Unternehmungen wurden in einem Beschluss des Nationalrats 1946 in einem ersten und einem zweiten Verstaatlichungsgesetz dem Staat unterstellt. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Verstaatlichung nicht zur Gänze auch tatsächlich wirksam wurde. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. In der Potsdamer Konferenz der Alliierten wurde damals das sogenannte deutsche Eigentum als Eigentum der Alliierten nach 1945 deklariert. Das heißt, in jeder Besatzungszone hatte die jeweilige alliierte Kommandatur die Möglichkeit, auf diese Unternehmungen zuzugreifen. Das ist zum Beispiel in der amerikanischen Zone in Linz damals so passiert, dass die ja nicht besonders gut situierte Voest de facto zuerst einmal amerikanisch war, aber dann von den Amerikanern den Österreichern übergeben wurde. In der sowjetischen Besatzungszone, also vor allem in Niederösterreich und in Wien, in einigen Bezirken Wiens, sind Unternehmungen damals von der Sowjetunion, von einer Gesellschaft, die USIA hieß, einer Verwaltungsgesellschaft der sowjetischen Industrie in Österreich geführt worden und waren de facto Fremdkörper in der österreichischen Wirtschaft. Man hatte so keine Steuern gezahlt. Ein guter Teil der Produktion ging in die Sowjetunion beziehungsweise in andere Länder. Das galt etwa zum Beispiel für das Öl. Das galt aber auch für eine Reihe von Maschinenfabriken. Das galt für eine Reihe von Elektrofabriken in Wien, in Österreich. Und die Frage, die damals auch vor dem Nationalrat diskutiert wurde, war, könnte man damit, dass der österreichische Staat diese Unternehmungen übernimmt, sie aus der Herrschaft der jeweiligen Besatzungsmacht befreien? Das ist misslungen. Das heißt, in der sowjetischen Besatzungszone sind diese bis 1955 von den sowjetischen Machthabern geführt worden, also etwa die sowjetische Mineralölverwaltung, die dann später zur ÖMV, also jetzige OMV wurde, sind von den Russen geführt worden, und das weiß heute kein Mensch mehr, aber nach dem Staatsvertrag hat Österreich einen Teil der Reparationen, die gezahlt werden mussten, in Öl abgestottert. Und zwar ist österreichisches Öl in die Sowjetunion nach Russland verbracht worden. Also etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Heute geht's in die andere Richtung. Aber vielleicht ganz interessant ist, dass damals die Kommunistische Partei, die noch im Nationalrat vertreten war, gegen die Verstaatlichungsgesetze gestimmt hat. Und zwar deswegen, weil sie das als einen Akt der Sowjetfeindschaft bekämpft hat. Also das war eigentlich der Beginn. Für die Österreichische Volkspartei hieß das damals, dass man nolens volens zugestimmt hat, dass das staatliche Unternehmungen werden. Übrigens nicht nur die Industrie, sondern auch die Elektrizitätswirtschaft und die beiden größten Banken in diesem Land. Für die Sozialdemokratie, für die Sozialistische Partei, wie sie damals hieß, war das allerdings auch eine, ja, wenn man so will, ideologische Frage. Das heißt, man hat damals auch so argumentiert, dass die Kommandohöhen der österreichischen Wirtschaft dem Privatkapital nicht ausgeliefert werden sollten, dass sie sozusagen neutralisiert werden sollten. Und zwar deshalb, weil man davon ausgegangen ist, dass privates Kapital natürlich auch einen entsprechenden Einfluss auf die politische Situation nehmen kann. Das ist uns heute nicht so ganz fremd. Also wenn ich mir etwa anschaue, wie die Familie Mateschitz einen Sender betreibt, der, naja, sagen wir, sehr, sehr konservativ, wenn nicht reaktionär ist. Oder wenn die Familie Dichand eine Kronenzeitung betreibt, die sehr klar gegen die Sozialdemokratie wirbt und schreibt, dann sieht man an diesen beiden Beispielen allein, dass natürlich privates Kapital in der Demokratie eine Rolle spielen kann, die weit über ihre eigentliche Bedeutung hinausgehen könnte. Nämlich die Frau Dichand und der Herr Dichand haben jeweils eine Stimme, aber sie können etwas lauter sein als andere, indem sie über Massenmedien verfügen.
Ich glaube, es war ja auch wichtig wegen diesem deutschen Einfluss auch in der Vorkriegszeit. Also die Alpine war ja auch so ein Hort, glaube ich, auch der nationalsozialistischen Betätigung, der Agitation. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass man diese Industrien so weit auch kontrolliert und beziehungsweise umformt, damit man es wirklich aus so einer demokratischen Unternehmung auch überführt. Welche Diskussionen gab es aber eigentlich innerhalb der, sagen wir mal, der linken Arbeiterinnenbewegung? Also es Verstaatlichung dient ja dann nicht nur dazu, die Wirtschaft wieder aufzubauen, sondern es war ja auch so eine Art von Transzendierung der Gesellschaft, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Welche Diskussionen gab es da eigentlich auch innerhalb der SPÖ, beziehungsweise auch Kritik von der KPÖ oder von auch anderen linken Kreisen?
Was von Anfang an nicht klar war, war die Gesellschaftsform, in der diese Unternehmungen geführt werden sollten. Aus der Ersten Republik kannte man noch die gemeinwirtschaftliche Anstalt, bei der die Idee war, dass ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrates von den Arbeitnehmern gestellt werden sollten, ein Drittel von den Konsumenten, wobei es nicht ganz klar war, wie diese Konsumenten sich formieren sollten, und ein Drittel staatliche Vertreter. Nach 1945 hat man allerdings andere Formen gefunden, und zwar die der kapitalistischen Wirtschaft, nämlich die Aktiengesellschaft oder die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wobei der Staat dann der einzige Gesellschaft oder der einzige Aktionär war. Der Versuch, tatsächlich politischen Einfluss zu nehmen auf die Ingerenz, auf die Führung der verstaatlichten Unternehmungen, nämlich gesellschaftspolitischen Einfluss zu nehmen, der ist allerdings relativ bald gescheitert. Also es gab zum Beispiel die Idee, die dann durchgeführt wurde, eine sogenannte Sozialdividende zu zahlen. Das ist ein einziges Mal passiert. Es gab die Idee, andere Formen der Herrschaft zu etablieren, aber das war wirklich nur sehr kurze Zeit. In Wirklichkeit sind die Unternehmen dann betriebswirtschaftlich geführt worden, wie die meisten anderen Unternehmen auch. Allerdings, es war der Druck, wirtschaftlich zu arbeiten und Dividenden zu erzielen, deutlich geringer als in der Privatwirtschaft. Ja, ganz im Gegenteil, es war so, dass man eigentlich erwartet hat, dass in einer Zeit, in der es wenige Rohstoffe und wenig an Material gab, die private Wirtschaft, Gewerbe und Industrie zu besonders günstigen Preisen von der verstaatlichten Industrie versorgt werden sollte, was auch geschehen ist. Das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass sich die private Industrie in Österreich rascher erfangen hat, als das sonst der Fall gewesen wäre. Und das Zweite war, es ist ein relativ großer Teil der Aktivitäten auch auf die Entwicklung der Produktionsprozesse und von Forschung und Entwicklung gelegt worden. Das heißt, es haben die Ingenieure ein größeres Gewicht gehabt, als sie normalerweise in privaten Unternehmungen haben. In privaten Unternehmen steht immer der Betriebswirt an erster Stelle. Also es geht darum, wie rentabel eine solche Produktion ist, während da relativ viel Geld verfügbar war für wissenschaftliche Experimente, insbesondere natürlich in der angewandten Forschung. Eines der Ergebnisse und ein sehr beeindruckendes war ein neues Verfahren zur Erzeugung von Stahl, das berühmte LD-Verfahren, das dann von Österreich aus seinen Siegeszug auf der ganzen Welt angetreten hat. Also das war eine auch lange gefeierte Pionierleistung der verstaatlichten Industrie, in dem Fall der Stahlindustrie. Anders war sie etwa in der Elektroindustrie. Also die ehemaligen Siemenswerke des deutschen Siemens-Konzerns, die sind damals verstaatlicht worden, aber sehr bald ins Hintertreffen gegenüber dem gelangt, was in Deutschland an der raschen Entwicklung der Elektroindustrie damals vorangebracht wurde. Das heißt, sie waren sehr bald abhängig von Lizenzen der deutschen Siemens. Und damit war eigentlich die Zukunft relativ klar, dass irgendwann einmal, und das ist dann auch passiert, diese Werke dem deutschen Siemens-Konzern wieder angegliedert wurden. Also in den verschiedenen Zweigen waren es sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen. Zu dem, was du gemeint hast, nämlich dass die politischen Einflüsse, insbesondere des deutschen Kapitals, eine relativ große Rolle gespielt haben, ist richtig. Also in den Betrieben der Alpine in der Obersteiermark, dort war eigentlich eine wirklich starke Bewegung gegen die Gewerkschaften. Da ist eine Betriebsgewerkschaft gegründet worden und ich glaube, die erste Hakenkreuzfahne, die an einem Schornstein aufgezogen wurde, war bei der Alpine in Donnerwitz. So wie in Wien, in der Siemensstadt, das Gelände von Siemens Wien für die SA als Truppenübungsplatz verwendet worden ist.
Es sind jetzt schon so Begriffe gefallen, wie natürlich die Vöst in Linz, Donauwitz in der Obersteiermark. Aber du hast auch erwähnt, Ferdinand, dass ja zum Beispiel auch Banken jetzt im Staatseigentum waren. Ich meine, Walter, wie ist denn das jetzt genau? Also jetzt aus so einer Wiener Sicht, also was umfasst denn alles verstaatlichte Industrie oder viel besser noch insgesamt Betriebe, Wirtschaftsbetriebe im Staatseigentum? Also wovon sprechen wir da ganz genau?
Ja, also ich denke immer, die verstaatlichte Industrie wird immer so stark assoziiert, immer mit Linz oder mit Oberösterreich und der Obersteiermark, aber es gab ja auch sehr viele Betriebe in Wien, die verstaatlicht wurden, die auch so wirklich ein wichtiger Faktor waren für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung in Wien. Also neben den Banken, die vor allem ihre Hauptsitze in Wien situiert haben.
Das waren die Länderbank und die CA, oder?
Gab es natürlich auch große Werke, der Ferdinand hat es schon erwähnt, Siemens zum Beispiel war ja ein wichtiger Arbeitgeber, AEG, Elektroindustrie, die Wiener Lokomotivfabrik AG war ebenfalls verstaatlicht, Simmering, Graz, Pauker, also das waren wirklich ganz wichtige Industriebetriebe und es war auch bekannt dafür, gute Arbeitsplätze, sichere Arbeitsplätze, Entlohnung, die mit den Gewerkschaften ausverhandelt wurden, soziale Sicherheit, natürlich auch soziale Wohlfahrt, also das waren schon sehr, sehr wichtige Symbole auch für Fortschritt und dass man eigentlich auch anders wirtschaften kann, außer nur durch noch mehr Lohndruck und Arbeitskämpfe, sondern ein Miteinander auch.
Und damit natürlich auch Steuerleistungen. Und Ferdinand hat es ja vorher schon erwähnt, natürlich ganz viele Aufgaben auch im Dienste der Gemeinschaft, also des Staates jetzt, wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung, günstige Rohstoffe etc. Zunächst einmal waren diese verstaatlichen Betriebe auch sehr im Dienste der Allgemeinheit eingespannt. Ob dann später die Allgemeinheit sich wiederum in den Dienst der verstaatlichen Betriebe gestellt hat, das werden wir uns dann noch anschauen. Aber kommen wir jetzt vielleicht so zur nächsten Phase, Walter?
In den 60er Jahren, da beginnt es ja schon langsam dann so krisenhafte Momente sich einzustellen und Diskussionen, wie weiter mit der verstaatlichten Industrie. Und du hast es ja vorher erwähnt, eigentlich war die verstaatlichte also wirklich ein Anschubmotor, also für die gesamte Wirtschaft. Sie haben sehr viel günstigeren Dünger zur Verfügung gestellt für die Landwirtschaft. Das war eigentlich eine indirekte Subventionierung. Die Halbwarenindustrie, die Rohstoffindustrie, alles waren sehr viel billiger als den Weltmarktpreisen. Es hat sich dann aber irgendwann mit den 60er Jahren ja auch gerecht, mit mangelnden Kapitalisierung, ja, und dass man eigentlich diesen Krisenmomenten nicht begegnen konnte, weil einfach nicht genug Geld für eine Neufinanzierung da war.
Was man vielleicht ergänzen müsste, ist, dass natürlich auch die Elektrizitätswirtschaft de facto zur Gänze verstaatlicht worden ist. Und die E-Wirtschaft hat natürlich eine außerordentlich große Rolle beim Aufbau der österreichischen Wirtschaft gespielt. Eines der Glanzlichter österreichischen Wirtschaftsentwicklung war Kaprun, ein ganz großes Speicherwerk, das damals von der Verbundgesellschaft dort aufgebaut wurde, das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, also unter der Nazi-Herrschaft, begonnen wurde, aber dann erst fertiggestellt wurde. Und sozusagen die Helden von Gabrun waren also lange Zeit ganz wichtig für die Legenden der österreichischen Wirtschaft. Was sicherlich stimmt, ist, dass die Gewerkschaften und die Betriebsräte in der verstaatlichten Industrie eine ganz besondere Rolle gespielt haben und dort auch starke Bastionen der Gewerkschaftsbewegung entstanden sind. Wobei man sagen muss, dass es natürlich immer zwei Seiten hat. Also ein allzu großes Gewicht von Betriebsräten hieß natürlich auch, dass man nur auf den Standort sich konzentriert hat und nicht gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Dinge im Vordergrund gesehen hat. Aber das ist etwas, was später eine größere Rolle gespielt hat. Vorher war es sicherlich so, dass es je länger der Zweite Weltkrieg zurücklag, sich die Konservativen immer stärker von der verstaatlichten Industrie distanziert haben, dass immer stärkere Einschränkungen passiert sind, nämlich es gab nicht ein Verbot, aber es gab de facto eine schwierige Situation für verstaatlichte Unternehmen, die in die Finalindustrie eindringen wollten. Und das war in dieser Zeit natürlich wichtig, weil während unmittelbar in der Nachkriegszeit die Montanindustrie, die Grundstoffindustrie eine große Rolle gespielt hat, was später die verarbeitende Industrie. Also man sieht das zum Beispiel an der Entwicklung der Europäischen Union. Der Beginn der Europäischen Union war die Montanindustrie, die damals zwischen Frankreich und Deutschland und den Benelux-Ländern und Italien gemeinsam geführt wurde. Aber später ist das daraus dann die EWG geworden. Das heißt, die Kommandohöhen der Industrie haben sich dann deutlich verschoben.
Also das heißt, es war der verstaatlichten Industrie nicht möglich, wertschöpferisch hochwertige Endprodukte herzustellen, sondern sie mussten sich auf die Grundprodukte beschränken. Sehe ich das richtig?
Das war in manchen Unternehmungen war das sehr wohl möglich. Also etwa bei der erwähnten Simmering Graz Bauker, die nicht nur große Kessel erzeugt hat, sondern die zum Beispiel auch rollendes Material, also sowohl Lokomotiven als auch Waggons erzeugt hat. Aber etwa für die Stahlindustrie oder auch für die Chemie gab es da schon Beschränkungen, in den sogenannten Finalsektor vorzudringen. Und das war immer auch eine Diskussion zwischen den beiden Partnern in der Großen Koalition, also der ÖVP und der SPÖ. Und de facto ist dann eines passiert, die ÖVP hat dann insbesondere 1955 als Betriebe des deutschen Eigentums, die nicht dem Verstaatlichungsgesetz unterworfen worden waren, damals an Österreich gefallen sind, die Idee der sogenannten Volksaktie aufgebracht. Das heißt, diese Unternehmen sollten nicht verstaatlicht sein werden, sondern sie sollten Aktionären breit gestreut angeboten werden. De facto ist das bei einer einzigen Unternehmung tatsächlich passiert. Das war in Wien Meidling, die Tivoli-Schokoladenfabrik. Und das war ein furchtbares Erlebnis, als damals diese Fabrik in Konkurs gegangen ist. Also die Volksaktionäre haben davon eigentlich nichts gehabt, außer einem Blatt Papier, auf dem stand, dass sie irgendwann einmal dort Geld investiert hatten.
Da haben Sie sich auch gleich einen Riesenbrocken aus der Verstaatlichten ausgesucht, also die Schokoladenfabrik. Interessanterweise gab es ja durchaus Gegenbeispiele, dass verstaatlichte Industrie wie in England, Großbritannien oder Italien ja auch sehr erfolgreich war, auch bei der Herstellung von Finalprodukten. Also da hat man eigentlich nicht Maß genommen, also nicht über die Grenzen gesehen. Man wollte da wirklich offensichtlich politisch sein Süppchen kochen und wollte eigentlich die verstaatlichte Industrie da immer so einhegen und einschränken.
Na, die Geschichte der Verstaatlichung in anderen Ländern, die hat sehr verschiedene Ursachen. In Italien zum Beispiel waren die staatlichen Beteiligungen an Industrieunternehmen ein Kind des Faschismus. Das heißt, in der großen Wirtschaftskrise hat damals die Regierung eingegriffen und hat eine große Zahl von Unternehmungen in staatliches Eigentum überführt. Auch die Banken im Übrigen. Also etwa, wenn man damals nach Jesolo gefahren ist und Gelati Motor angeboten wurde an den Stränden, so war das ein Produkt einer staatlichen Unternehmung. In England, aber auch in Frankreich sind nach 1945 die Unternehmen aus nicht denselben Gründen, aber doch aus dem Grund entstanden, dass man da den Einfluss der privaten Industrie, insbesondere bei den großen Unternehmern der Grundstoffindustrie, zurückdrängen wollte. Und erst später sind entweder diese Betriebe liquidiert worden oder sind de facto privatisiert worden. In Deutschland ist man einen ganz anderen Weg gegangen. Auch da haben die Sozialdemokraten damals gefordert, eine Überführung von Unternehmen in Gemeineigentum. Es ist allerdings dort zu einem anderen Modell gekommen, nämlich dem des Ausbaus der betrieblichen Mitbestimmung. Das heißt, vor allem in der Montanindustrie war es dann so, dass die Hälfte der Aktionärsvertreter von den Gewerkschaften, von den Betriebsräten gestellt worden sind.
Gehen wir schon langsam auf 60er und 70er Jahre hin. Die Stahlkrise wird international, die goldenen 20er Jahre nach den 50er Jahren klingen aus. Es kommt natürlich auch die Frage der Erdölkrise, der Rohstoffkrisen. Es gibt auch eine Diskussion dann in der SPÖ, glaube ich. Also wie geht man jetzt neu um mit diesem verstaatlichten Komplex? Es gibt die Diskussion, es ist nicht wichtig, wem das Eigentum gehört, sondern wer darüber entscheidet. Welche Diskussionen finden da eigentlich so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in der SPÖ statt?
Also zuerst einmal zur Frage der Strukturveränderungen in der Wirtschaft. Das heißt, die verstaatlichten Unternehmungen sind schon lange nicht mehr die Kommandohöhen. Die wirtschaftliche Expansion und auch der technische Fortschritt passiert woanders. Also etwa in der Elektroindustrie, in der Elektronik, in vielen Bereichen der verarbeitenden Industrie und nicht bei den Eisen- und Stahlwerken. Und es kommt eigentlich global zu einer ganz wesentlichen Strukturveränderung, wie wir sie heute vielleicht in der Autoindustrie erleben. Also große strukturelle Verwerfungen, die nicht nur Österreich, sondern die vor allem jene Unternehmungen betreffen und jene Länder betreffen, die sehr große Kapazitäten etwa im Bereich der Stahlindustrie haben, wie Deutschland, wie Frankreich. Damals wird in der Europäischen Union, damals hieß sie noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft oder Europäische Gemeinschaften, wird ein eigener Plan entwickelt, der dann nicht nur für die verstaatlichten oder für die Unternehmungen in der Europäischen Union gelten soll, sondern auch darüber hinaus. Das ist der Davignon-Plan. Davignon war in Belgien und war der Kommissar für Industriefragen. Und damals ist auch Österreich verpflichtet worden, seine Stahlproduktion zurückzunehmen. Das heißt, wir haben damals die ersten Diskussionen über Rückführungen, über Reduzierungen von Produktionen genau in diesen Grundstoffindustrien, was natürlich auch dann zur Diskussion geführt hat, ja, was bedeutet das für die Arbeitsplätze? Weil bis dahin galten die Unternehmungen der verstaatlichten Industrie als vorbildliche Arbeitgeber. Es waren de facto die Sicherheiten so groß wie bei den Beamten und daher wurde das auch eingefordert. Und in dieser Zeit hat man versucht, etwa bei der Voestalpine, aber auch in anderen Unternehmungen, in neue Bereiche hineinzugehen. Neue Bereiche, in denen man vielleicht nicht wirklich große Erfahrungen hatte. Also etwa in der Voestalpine im Anlagenbau. Im Anlagenbau war man sehr, sehr gut organisiert und wirklich auf der Höhe der technischen Entwicklung, die Stahlindustrie und die Stahlproduktion bedeutet. Da ist auch sehr, sehr viel exportiert worden. Aber zum Beispiel eine Raffinerie, die dann in Mauretanien gebaut wurde, die hat nie einen Tropfen Öl gesehen. Das war also ein großer Verlust. Oder man hat versucht, Anlagen für die Papierindustrie zu bauen. Das heißt, nur ein Teil der Strategie, jene Arbeitnehmer, die in der Grundstofferzeugung de facto überflüssig geworden sind, in anderen Bereichen zu beschäftigen, ist tatsächlich fruchtbar gewesen. Und das war mit eines der Probleme, nicht nur die Überproduktion, sondern auch die mangelnde Fähigkeit, in neue Bereiche hineinzugehen. Und da hat sich natürlich das gerecht, dass man vorher de facto gezwungen wurde, bei der Grundstoffindustrie zu bleiben und nicht in die Finalindustrie hineinzugehen. Denn damals war es natürlich schon so, dass in der Finalindustrie ganz wesentliche Konkurrenten da waren und es nicht ganz einfach war, da neu hineinzukommen.
Und das wird ja auch gleichzeitig genützt, um von konservativer Seite her einen Angriff auf diese Verstaatlichte zu führen. Also kann man ja durchaus sagen, so seitens der ÖVP, der Staat kann nicht gut wirtschaften, es funktioniert nicht, die Manager sind parteipolitisch gebunden. Die FPÖ, interessanterweise, schiebt ja vor allem die Schuld auf diesen Widerspruch zwischen den Arbeitern und Arbeiterinnen in der Verstaatlichten und in der Privatindustrie. Also die FPÖ sitzt wie heute auch immer auf Neid und Missgunst und sagt, also die Eisenbahner und die Verstaatlichten, die haben es gut und wir in der Privatwirtschaft, die armen Arbeiter, leiden darunter. Also es wird ja auch immer auch ein politisches Süppchen aus draus gekocht. Aber natürlich kommt es eben zu dieser Fehlentwicklung. Und am Ende gibt es dann, du rutschst ja dann auch mitten hinein in einen sehr schlimmen, krisenhaften Moment, Mitte der 80er Jahre, November 85, glaube ich, wird dann wirklich so das Ganze aufgerollt. Also Intertrading, das Problem, Bayou, das Stahlwerk in den USA. Also es wird dann wirklich geballt, die Krise tritt ein. Wie wird dem eigentlich begegnet?
Ja, die Krise hat sich schon vorher abgezeichnet. Es sind relativ hohe Verluste entstanden, etwa in der Edelstahlindustrie, aber auch in der Stahlindustrie insgesamt und in den, was ich vorher gesagt habe, versuchen, in neue Bereiche hineinzugehen. Das ist in manchen Fällen ganz gut gegangen, in manchen Fällen ist das überhaupt nicht gut gegangen. Ein Problem hat sich natürlich schon ergeben, und zwar die Frage, die nicht wirklich gelöst wurde, wie sieht der politische Einfluss in der verstaatlichten Industrie aus? Da gab's die Diskussion darüber, wie weit sollen die Parteien in die verstaatlichte Industrie hineinwirken? Wie weit soll etwa die Frage der Managerernennung von den Parteien abhängig sein? Und da sind sicherlich große Fehler gemacht worden. Wenn man die Verstaatlichte etwas aus dem parteipolitischen Gezänk herausgenommen hätte, hätte das sicherlich vieles gebracht. Während auf der anderen Seite, es war nach wie vor so, dass selbst unter der absoluten Mehrheit der SPÖ die Verstaatlichte in einen roten und einen schwarzen Bereich organisiert wurde. Das heißt, in einem Vorstand eines Unternehmens saßen entweder Rote und Schwarze gemeinsam oder sie stritten gemeinsam. Also etwa bei der Simmering-Graz-Pauka haben sich die beiden Vorstandsmitglieder, einer von der SPÖ und einer von der ÖVP nominiert, dann letzten Endes nur mehr vor Gericht getroffen, was ja für die Führung eines Unternehmens nicht besonders fruchtbar ist. Aber das war natürlich ein Punkt und vor allem eines muss man da schon dazu sagen, dass die ÖVP dann eigentlich an der Verstaatlichten nicht nur nicht interessiert war, sondern schon versucht hat, ihr möglichst viele Prügel in den Weg zu legen. Es gab auch immer wieder die Diskussion, wie wird die Verstaatlichte verwaltet? Das hat sich immer wieder verändert. Einmal war es eine Sektion des Bundeskanzleramts, dann war es eine Holdinggesellschaft, dann ist diese Holdinggesellschaft von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden und so weiter. Nach jeder Wahl, je nachdem, ob die ÖVP oder die SPÖ die Nase vorn hatte, hat es zu wesentlichen Veränderungen geführt. Und das war schon auch mit ein Grund dafür, dass die Krise in der verstaatlichten Industrie deutlich ausgeprägter war, als sie hätte sein müssen. Während man schon eines dazu sagen muss, etwa was die Eisen- und Stahlindustrie betrifft, damals sind in anderen Ländern, etwa in Frankreich oder auch in Schweden oder auch in Großbritannien, Unternehmungen dieses Industriezweigs verstaatlicht worden, einfach deshalb, weil sie nicht mehr allein existieren konnten. Und in Deutschland sind sehr hohe staatliche Subventionen an die private Stahlindustrie gegangen. Die Verluste der verstaatlichten Industrie und das, was man aus dem Budget dafür zahlen musste, waren zweifellos nicht höher als in Deutschland, eher sogar niedriger oder in Frankreich. Aber was dann passiert ist, war eines, es gab den, ja, ich würde fast sagen, verzweifelten Versuch der Manager, in andere Bereiche hineinzugehen und dort die Verluste auszugleichen, die in der Grundstoffindustrie entstanden sind. Also etwa bei der Voestalpine hat man begonnen, Kanonen zu produzieren, was für ein neutrales Land nicht so ganz einfach ist und dann auch zu dem berühmten Noricum-Skandal geführt hat. Oder man hat versucht, in den Ölhandel hineinzugehen, ohne wirklich darauf vorbereitet zu sein und hat außerordentlich hohe Verluste dort erzeugt. Das heißt, in dieser Zeit sind Verluste nicht nur dadurch entstanden, dass man Arbeitsplätze gehalten hat, sondern auch, indem man ins Casino gegangen ist. Weil nichts anderes war die Spekulation bei der Chemie Linz oder auch bei der Voestalpine. Wenn auch vielleicht aus dem hehren Grund, dass man Verluste vermeiden wollte, aber im Gegenteil, so wie es dem Casino-Besucher oft geht, wenn er Geld setzt, dass er dann mit deutlich weniger nach Hause geht, aber die Erwartung gehabt hat, dass er dort als reicher Mann das Casino verlassen wird. Also auch da ging es nicht anders. Und das Problem, das ich damals gesehen habe, war eines, ich war damals schon zuständig als Minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, dass man rechtfertigen kann, dass ein staatliches Unternehmen Gelder bekommt für eine Restrukturierung, für die Erhaltung von Arbeitsplätzen, aber nicht für Verluste, die entstehen durch Ölgeschäfte. Und das war damals eine ganz, ganz schwierige Situation. Und das ist auch in die Zeit gefallen, in der es zu einer neuen Koalition zwischen ÖVP und SPÖ kam, also mit Bundeskanzler Wranitzky damals an der Spitze und dem Ende der Koalition mit der FPÖ. Die FPÖ hat damals in der Regierungsinnovaz de facto sich für verstaatlichte Unternehmungen nicht interessiert. Die haben geschaut, da nicht anzustreifen, weil da konnte man natürlich nicht besonders viel Wählerstimmen gewinnen. Für die Sozialdemokratie war das eine sehr schwierige Situation, weil de facto war das, was von vielen Mitgliedern, von vielen Betriebsräten, von vielen Beschäftigten war, so, dass sie eigentlich angenommen haben, die Arbeitsplätze in der verstaatlichten Industrie sind absolut sicher. Und nachdem diese Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte, war das ein schwerer Rückschlag für die Sozialdemokratie. Ich hätte gesagt, ein Rückschlag, von dem sie sich bis heute nicht erholt hat.
Also wir haben auch in der Vorbereitung gesprochen, dass eigentlich vieles von dem, was jetzt passiert, seine Wurzeln und seine Ursachen in dieser Zeit und in dieser Entwicklung hat.
Kann man das durchaus sagen, das ist eine Fehlidee war eine Fehlinterpretation, nämlich so, dass man immer versucht hat, eigentlich die Dinge so von oben zu lösen, also alles für die Bevölkerung, aber nichts mit ihr, dass man da eigentlich nicht geschaut hat, dass man da einen Dialog aufmacht, dass man eine wirkliche Sozialisierung vornimmt, sondern dass man wirklich schaut, primär schaffen wir mal Wohlstand und reparieren die Kriegsschäden, aber dass man sagt, man wandelt damit auch die Gesellschaft um, hat eigentlich nicht funktioniert oder war das nie Zweck dieser Verstaatlichung?
Also in Wirklichkeit war die Verstaatlichung ein sehr pragmatisches Phänomen. Wir hatten dann das Königreich Waldbrunner, so hieß es von Seiten der Konservativen immer. Da war die verstaatlichte Industrie, die E-Wirtschaft, die Bahn. Und sehr bald war es eigentlich so, dass man gesagt hat, und das war sicherlich auch das Waldbrunner Konzept, dass man den Wiederaufbau Österreichs nur mit Planung, da gab es Pläne für die Stahlindustrie, Pläne für die Entwicklung der Kohle. Das haben wir heute gar nicht noch behandelt, nämlich dass es ja auch Kohlebergwerke gab, die eigentlich nicht von hoher Qualität waren, sondern von sehr minderer Qualität, aber natürlich Leute beschäftigt haben. Aber wirkliche Modelle auch für neue Führung von Unternehmungen, die gab es nicht. Die gab es auch nicht im kommunistischen Herrschaftsbereich. Und de facto ist die Idee der Genossenschaft etwa nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich schwächer gewesen, als sie das noch vor dem Zweiten Weltkrieg war. Da gab es damals Hutmachergenossenschaften. Jetzt rede ich gar nicht von den Konsumgenossenschaften. Es gab Genossenschaften in vielen Bereichen. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eigentlich so etwas nur im Randbereich oder in ganz winzigen Unternehmungen. Es gab eine Diskussion, allerdings nur am Rande der SPÖ.
Ich habe mir so ein bisschen auch angeschaut, Mitte der 80er Jahre, welche konservativen Kräfte dann eigentlich besonders forcierten, dass man die Verstaatlichte zerschlägt, sie diskreditiert. Und interessanterweise tauchte immer dann ein Name besonders auf, Wolfgang Schüssel, der sich immer wiederum sich in die erste Reihe stellt, so durchaus so in den Thatcher-Reagan-Slang und sagt, das funktioniert alles nicht und man muss das privatisieren. Und mit den Nullerjahren kommt er eigentlich an die Macht und fängt dann eigentlich an, sich die Filetstücke rauszuschneiden. Also ich muss sagen, dass es ein langer Plan war, es sich eigentlich die schönsten Teile sich von der Verstaatlichten zur Privatisierung rauszunehmen und den Rest baut man irgendwie ab oder halt muss der Staat dann die Verluste tragen?
Man muss dann vielleicht noch eins einbringen, diesen berühmten linkspopulistischen Punkt, also privare Latein bedeutet ja berauben auf Deutsch, also sozusagen Privatisierung auch der Gesichtspunkt des Raubs von Gemeinschaftseigentum. Das jetzt nur sozusagen als kleiner Einwurf, aber auf Walters Frage hin, was würdest du sagen, Ferdinand?
Ja, das war ja ein Losungswort, das Schüssel immer vorgebracht hat, mehr privat, weniger Staat. Bis zu einem gewissen Grad war es natürlich so, dass offensichtlich war, dass staatliche Unternehmungen manchmal schlecht geführt worden sind. Ich habe ein Beispiel genannt, Simmering-Graz-Bauker, wo also die beiden Geschäftsführer sich vor Gericht begegnet sind. Es war natürlich auch so, dass zum Teil zumindest die Vertreter, die die ÖVP in die Vorstände entsandt hat, nicht ganz besonders interessiert waren am Erfolg. Also das galt insbesondere für die Holdinggesellschaft, wo der Vertreter des Wirtschaftsbunds, bei der ÖVP ist es ja immer so gegangen, dass das nicht nur ein ÖVP-Vertreter, sondern der musste entweder vom Wirtschaftsbund oder vom Arbeiter- und Angestelltenbund sein. Also dass vor allem der Vertreter des Wirtschaftsbundes nicht besonders eifrig war in der Führung seiner Geschäfte, ohne jetzt irgendjemandem nahe treten zu wollen. Aber de facto ist es natürlich dann der ÖVP relativ leicht gemacht worden, weil allzu lange, und das würde ich schon als großen Fehler auch der Sozialdemokratie sehen, daran festgehalten wurde, dass ein klarer parteipolitischer Einfluss auf die Führung der Unternehmungen angestrebt worden ist. Das heißt, im Parteipräsidium, sowohl bei der ÖVP als auch bei der SPÖ, sind jene Personen ausgewählt worden, die in der Stahlindustrie oder in der Edelstahlindustrie oder in der Chemieindustrie an der Spitze stehen sollten. Und dann kam noch eines dazu, bei der ÖVP musste dann das entweder ein Wirtschaftsbündler oder es musste einer vom Bauernbund sein, wenn es um die Düngemittel ging, oder es musste einer aus dem Arbeiter- und Angestelltenbund sein. Bei der SPÖ war es dann so, da musste dann in der Voestalpine mussten dann die Hälfte Steirer sein, die von der SPÖ kamen, und die andere Hälfte waren Oberösterreicher. Ist natürlich, klingt ein bisschen absurd, aber so war es tatsächlich. Und das galt natürlich für längere Zeit.
Wobei man eins sagen muss, also du hast jetzt zwar Betriebe, die zum Teil nicht erfolgreich waren, ins Treffen geführt oder Besetzungen, die vielleicht jetzt nicht ausschließlich nach Qualifikation gingen. Aber in der Privatwirtschaft ist das ja nicht anders. Also ich meine, wir stehen hinter ein paar spektakulären privaten Konkursen in Österreich, die Dimensionen haben, die kaum vorstellbar sind. Und also, dass in der Privatwirtschaft irgendwie rein nach Qualifikation Posten besetzt werden, also das wäre mir neu. Das Spannende ist aber, es ist ähnlich wie mit den Rechtspopulisten und den demokratischen Kräften. Also während bei demokratischen Kräften die kleinsten Skandälchen aufgebauscht und lange irgendwie diskutiert werden, leisten sie Rechtspopulisten einen Skandal nach dem nächsten, einen Riesenskandal nach dem nächsten, und es scheint völlig wurscht zu sein. Und ein bisschen kann man ja diese Diskussion also bei der verstaatlichten Industrie auch so vor. Also natürlich, wir haben über ein paar Gründe gesprochen, hat es krisenhafte Erscheinungen gegeben, aber dass das sozusagen gleich umgemünzt wird in der Staat kann nicht wirtschaften, das...
Die verstaatlichte Industrie hat gegenüber der Privatindustrie mehrere Nachteile. Einer war, sie ist sehr stark der öffentlichen Kritik ausgesetzt worden, auch der Rechnungshofkritik, die nicht immer wirklich angebracht war. Und wenn man private Unternehmungen mit entsprechenden Maßstäben gemessen hätte, wäre mit deutlich mehr herausgekommen. Also etwa, wenn ich mir einen Familienbetrieb anschaue, wer sagt mir, dass die Tochter oder der Sohn des Firmengründers genauso tüchtig ist, wie der war? Also der Erbe muss nicht unbedingt ein guter Geschäftsführer sein. Und dazu kommt natürlich, dass dort Intrigen und Netzwerke eine ganz große Rolle spielen. Also etwa, ich kann mich sehr gut erinnern an den Ausspruch eines Generaldirektor einer österreichischen Bank, der gesagt hat, naja, in Wirklichkeit wird die Entscheidung über Kredite nicht mit der Bilanz gefällt, sondern das wird im Golfclub ausgemacht oder im Tennisclub. Das heißt, es ist natürlich absurd, davon auszugehen, dass wenn ein Unternehmen privat ist, es schon hundertprozentig läuft. Also etwa, wenn der Herr Musk die Twitter übernimmt und dann, ich weiß nicht, die Hälfte oder mehr noch der Leute dort hinausschmeißt, so ist das sicherlich nicht betriebswirtschaftlich begründet, weil er dann hohe Verluste, die er sich leisten kann, weil er auf der anderen Seite sehr große Aufträge seitens der amerikanischen Regierung bekommt. Aber er kann damit ein Netzwerk begründen, das auch politisch außerordentlich erfolgreich ist, wie man jetzt gesehen hat.
Ich glaube auch, dieses eine ist ja immer dieser informelle Sektor, wie es gesagt hast, die Kreditvergabe erfolgt über einen Golfclub, persönliche Beziehungen, Karnevalsverein, keine Ahnung. Aber natürlich auch die Rolle des Rechnungshofs, das möchte ich jetzt nicht groß ausbauen, aber ich finde es schon immer auch interessant, dass selbst auch so staatliche Institutionen bei euren Gebühren Respekt und wie wichtig sie sind, auch manchmal auch Fehlempfehlungen abgeben können. Und ich kann mich noch erinnern, vor 2008 hat der Rechnungshof sehr wohl sehr viele Institutionen auch ihm angehalten, naja, da kann man schon ein bisschen riskanter riskieren, die Anlagen, die immer oder die Rücklagen, die man als Institution oder als Stadt oder als Gemeinde haben muss, kann man durchaus auf den Kapitalmarkt bringen. Ich kann mich nur erinnern, 2008 vor der Schmelze wurde sowohl der Stadt Salzburg ja immer wieder empfohlen, da kann man schon ein bisschen mehr rausholen aus diesen Aktienpaketen. Und auf einmal ist dann, wenn es schief geht, ist dann immer ein Manager oder Managerin oder in dem Fall eine Angestellte der Stadt an allem schuld. Also ich glaube, auch hier muss man immer wiederum schauen, welche Institutionen, welche Empfehlungen abgeben, von der Weltbank bis zum Rechnungshof.
Na, nicht nur die Managerin war an allem schuld, sondern auch die Politiker, die diese Managerin bestellt haben. Also etwa der Bürgermeister Salzburgs hat nicht nur seinen Posten verloren, sondern er hat auch in einem Prozess, der wirklich abenteuerlich war, glaube ich, eine sehr hohe Strafe aufgebrummt bekommen. Aber wir brauchen nur an das Gesundheitswesen denken. Der Rechnungshof hat gemeint, dass es sehr vernünftig wäre, wesentlich abzubauen, die Zahl der Betten. Gleich darauf kam Covid-Krise und das, Gott sei Dank, hatten wir diese aus Sicht des Rechnungshofs Überkapazitäten.
Ihr habt jetzt eh schon zwei sehr wichtige Krisen der vergangenen Jahre angesprochen, 2008 die Bankenkrise, dann die Covid-Krise. Ich meine, spannend an diesen Krisen war ja, dass sozusagen also der Markt in dieser außergewöhnlichen Situation sich ja nicht selbst regeln konnte, sondern der staatliche Eingriff einfach notwendig waren. Dass hier sich aber oft auch die Frage nicht gestellt hat, okay, wie schauen diese staatlichen Eingriffe aus? Also verstaatlicht man zum Beispiel oder verstaatlicht man mit der Überlegung des Wiederverkaufs oder schießt man einfach zu so nach dem Motto, Verluste sozialisieren, Gewinne privatisieren. Was ist eigentlich so eure Meinung? Also ich spreche euch durchaus beide an, jetzt so zur Zukunft von gemeinschaftlichen Projekten in der Wirtschaft.
Ein Beispiel könnte ich dabei anführen. Das war damals relativ mutig in dieser Zeit, da war ich noch Staatssekretär bei Bruno Kreisky. Und ein Unternehmen in St. Pölten, das nicht mehr existiert, die Glanzstofffabrik, und die St. Pöltener sind recht froh, dass es nicht mehr existiert, weil der Duft, der diesem Unternehmen entfleucht ist, war nicht sehr angenehm für die St. Pöltener. Aber es waren doch damals mehr als 1000 Arbeitsplätze. Und der internationale Konzern, es war ein holländisch-deutscher Konzern, dem dieses Unternehmen gehört hat, wollte schließen. Und daraufhin haben wir gegründet eine Gesellschaft, die hieß GBI, Gesellschaft für bundesbeteiligte Industrieunternehmen, was einigermaßen mutig war, weil das knapp nach der oder mitten in der verstaatlichten Krise passiert ist, und haben dort das Unternehmen tatsächlich zu einem profitablen Unternehmen gemacht, das dann später von Lenzing gekauft worden ist, inzwischen stillgelegt, hat auch in der Zwischenzeit ein Unternehmen in Tschechien nach dem Jahr 89 gekauft, das auch früher zu diesem Konzern, also dieser Glanzstoffbereich war ein sehr großer internationaler. Aber nicht nur das, sondern auch, wenn man in der U-Bahn fährt und die IFE-Türen sieht, da steht es schön drauf unten, dann weiß man, das kommt aus einem Unternehmen in Weidhofen an der Yps. Und dieses Unternehmen wurde geführt vom Präsidenten der Niederösterreichischen Industriellen Vereinigung, der sich allerdings furchtbar verspekuliert hat. Und das Unternehmen ist gekauft worden von dieser Gesellschaft und ist heute noch ausgezeichnet in Form. Die Bauknecht-Betriebe in Rothenmann und in Spielberg, Bauknecht, eine berühmte deutsche Marke, ist ja damals in Deutschland zugrunde gegangen. Und die Werke in Österreich sind weitergeführt worden. Leider ist es so, dass das dann irgendwann einmal von Chinesen gekauft wurde und wieder zugesperrt worden ist, weil sich die konservative Regierung und die Konservativen sich um die Betriebe überhaupt nicht gekümmert haben. Bei uns war es so, damals nicht nur in der Alleinregierung, sondern auch noch später, dass man wirklich versucht hat, in jedem einzelnen Fall das Unternehmen zu erhalten und Arbeitsplätze zu erhalten. Aber nur dort, wo es tatsächlich betriebswirtschaftlich einigermaßen vernünftig war. Das ist später nicht mehr passiert. Und wir sehen jetzt auch, was das bedeutet. Also wenn ich mir etwa Steyr anschaue, die ehemalige MAN, da hat es große Versprechen gegeben und davon ist nicht sehr viel eingehalten worden. Wenn da sowohl das Land als auch der Bund bereit gewesen wären, in das Unternehmen einzusteigen, auch in anderen Fällen ist es vielleicht so, dann hätte man vielleicht eine bessere Zukunft für das Unternehmen gestalten können. Also überall dort, wo Subventionen gegeben werden, sollte man sich sehr gut überlegen, ob man sich da nicht beteiligen soll. Nicht in jedem einzelnen Fall, aber in dem einen oder anderen Fall. Aber nicht so wie in den Covid-Subventionen, wo damals sowohl die Admiral als auch die anderen Glücksspielkonzerne sogar eine Subvention bekommen haben, um den entgangenen Umsatz auszugleichen, was besonders absurd ist, weil natürlich der Umsatz in einem Glücksspielunternehmen deutlich höher ist als der entgangene Gewinn. Also es ist wirklich ein Betrug, was hier vorgekommen ist. Da hat man bei diesen viel gelobten Reaktionen auf die Covid-Krise wirklich Subventionen an Unternehmen gezahlt, die dann zu hohen Dividenden und Gewinnausschüttungen geführt haben oder zumindest die Unternehmen kräftig kapitalisiert waren. Und wenn man daran denkt, was jetzt bei wenigen Millionen oft für ein Theater aufgeführt wird und dann 19 Milliarden an Covid-Förderungen hinausgegangen sind, also das ist ein Vielfaches von dem, was irgendwann einmal für die verstaatlichte Industrie an Verlustausgleich gegangen ist.
Ich meine, dass nicht über die vielen Milliarden gesprochen wird, sondern über die paar Netsch, die, weiß nicht, irgendwelche Sozialhilfeempfänger bekommen. Ich meine, da schließt sich vielleicht der Kreis zu dem Beginn, was du gesagt hast, zu den reichen Familien und den Medien, die sie besitzen.
Ja, na gut. Was man auch dazu sagen muss, ist natürlich, dass Beträge etwa in den Tausenden oder Hunderttausenden vorstellbar sind, aber das, was an Steuerersparnis oder Steuerhinterziehung im Milliardenbereich passiert, das liest man, aber man kann sich überhaupt nicht vorstellen. Und daher wird es immer so sein, dass wenn Medien sehr bewusst auf die sogenannten Sozialmissbrauch ausgehen und nie auf die Steuerhinterziehung sich konzentrieren, dass das eher ins Bewusstsein eindringen wird.
Ich glaube auch nur, zum Teil haben wir eine durchaus ähnliche Situation wie 45 und eine Notwendigkeit, dass der Staat wieder eingreift. Also wir haben natürlich nicht einen Krieg, aber wir hatten schon ein bisschen einen anderen Krieg, nämlich dieser Deindustrialisierung Österreichs und Europa. Und viele Dinge funktionieren ja auch gar nicht mehr. Meines Erachtens auch zum Beispiel die Pharmaindustrie. Das ist so ein Beispiel.
Also versuchen wir mal Medikamente für Kinder in den Apotheken zu bekommen.
Also viele von uns allen wissen, dass es einfach momentan schwierig ist, aufgrund dieser ganzen komplizierten Lieferketten und Abhängigkeiten vom Ausland, dass es hier große Defizite gibt. Das wird der Markt oder die Pharmaindustrie, die ja eigentlich dieses Problem auch ausgelöst hat, nicht lösen. Und ich glaube, da muss wirklich der Staat, und ob das jetzt der österreichische Staat ist oder auf einer EU-Ebene, muss da eingreifen und da wiederum Strukturen schaffen, um diesen Notstand zu beheben. Und da geht es ja nicht darum, ob man zwei- oder dreilagiges Klopapier produziert, sondern da geht es um Medikamente. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel schon so ein Diskussionspunkt, inwieweit hier der Staat dann sagen kann, okay, dann warum nicht auf einer EU-Ebene einen Verbund an staatlichen Pharmabetrieben einzurichten, die zumindest die notwendigsten Medikamente wieder herstellt und die auch für jeden Mann und jede Frau einfach auch erhältlich sind.
Ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Das erste ist, in Wirklichkeit ist der Neoliberalismus, hat der seine Funktionsfähigkeit absolut verloren in der Bankenkrise. Nur ist eines passiert, ich kann mich erinnern, der amerikanische Finanzminister, das war damals noch unter Bush, bevor er Obama Präsident wurde, hat gesagt, er hat sich nie vorstellen können, dass der Staat privaten Unternehmungen helfen muss, aber jetzt geht's gar nicht anders. Aber wie hat man geholfen? Man hat nicht den Leuten geholfen, die die Empfänger von Krediten waren, die sie nicht zurückzahlen konnten. Also denen, die kleine Häuser gekauft haben, die man vorher hineingetrieben hat, de facto in dieses Eigentum, sondern man hat die Banken rekonstruiert und auch nicht alle, sondern da kam es nachher zu einer entsprechenden Konzentration in den Banken, einer Konzentration des Bankwesens. Damit ist in Wirklichkeit eines passiert. Es ist, obwohl man versucht hat, das eine oder andere an, wenn man so will, Restriktionen für die Expansion der Banken im Kreditbereich zum Beispiel zu etablieren, dass wir de facto in einer Situation sind, wo eine neue Bankenkrise wieder geschehen kann und der Staat ganz wesentlich dazu beitragen muss. Jüngstes Beispiel, die Schweiz, wo eine Bank flöten gegangen ist und eine andere mit staatlicher Hilfe gezwungen wurde, sie aufzunehmen. Also staatliche Eingriffe. Richtig ist, dass wir jetzt wieder sowas wie Industriepolitik haben. Industriepolitik war ein Dirty Word, das heißt obszön, von Industriepolitik zu reden. Heute ist das selbst bis hin zur Europäischen Union, wo früher einmal Industriepolitik gemacht wurde, später wurde gesagt, das regelt alles der Markt. Heute spricht man wieder davon, dass das anders ist, etwa, dass man bestimmte Produktionen in Europa halten muss oder in den USA halten muss, dass dort der Staat eingreifen muss. Ich bin nur pessimistisch, was das betrifft. Ich glaube, dass da viel an Steuergeld hineinfließt, aber wenig an staatlichen Beteiligungen und staatlichem Einfluss dann zu sehen sein wird.
Also ich finde es aber einen sehr optimistischen Ansatz. Auch wir fangen wieder an, darüber zu diskutieren. Wie du es gesagt hast, das Dirty Word verschwindet. Also Industrialisierung ist wieder Thema und es reicht auch von kleinen Handwerkbetrieben bis, wie gesagt, wir brauchen europaweit für die großen Fragen wie Infrastruktur, Pharmazie, andere Bereiche brauchen wir wieder staatliche Verbünde und Lösungen, die man noch ausdiskutieren muss und entwerfen muss. Aber es wird ohne dem nicht gehen.
Und ja, nur muss man dazu sagen, dass man da nicht alle Verluste sozialisieren sollte und die Gewinne privatisieren. Das wird eine der Hauptaufgaben etwa einer modernen Arbeiterbewegung sein.
Also viel schlechter als die Privaten managen kann er auch nicht. Also momentan ist es ja nicht so, dass die Privatwirtschaft von einem Erfolg zum nächsten eilt und gekrönt ist.
Gut, ich würde sagen, dabei belassen wir es für heute. Lieber Ferdinand, vielen Dank fürs Kommen. Wir werden dich bald wieder hören hier. Es gibt ein großes Thema, über das wir gerne auch mit dir sprechen wollen, gerade 2025. Bis dahin verabschieden sich Andreas,
Walter,
Ferdinand.
Wichtige Information.
Eine umfassende Geschichte der verstaatlichten Industrie in Österreich von 1946 bis zur Reprivatisierung 2005 findet man in Dieter Stiefels Verstaatlichung und Privatisierung in Österreich – Illusion und Wirklichkeit. Erschienen ist dieses Buch 2011 bei Böhlau. Georg Turnheim hat in dem 2009 herausgegebenen Buch Österreichs Verstaatlichte – Die Rolle des Staates bei der Entwicklung der österreichischen Industrie von 1918 bis 2008 auch die wirtschaftspolitischen Diskussionen vor 1945 mit einbezogen und somit auch einen Blick auf die ideologischen Auseinandersetzungen geworfen. Unsere heutige Filmempfehlung behandelt zwar nicht eine Fabrik der ehemaligen verstaatlichten Industrie. Will man sich aber ein Bild über die Verwerfungen der Arbeitswelt in den 1970er und 80er Jahre machen, so legen wir die österreichische Dokumentation Postadresse 2640 Schlögelmühl ans Herz. Was der Verlust der industriellen Arbeitsplätze für Ortschaften bedeutet und zu welchen inneren Verwüstungen dies führen kann, wird anhand der Schließung einer Papierfabrik im Jahre 1982 nachgezeichnet, die für Generationen für Lohn und Brot sorgte. Obwohl der Film schon 1990 produziert wurde, evoziert er immer noch beklemmende Gefühle und seine Aktualität lässt uns für die Zukunft nichts Gutes erwarten.